NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
Am Mikrofon ist Melanie Tiltges. Guten Abend. Wer nachts schlecht schläft, der ist morgens nur ein halber Mensch. Wer müde ist, der kann sich schlechter konzentrieren, kann weniger leisten. In Deutschland leiden mehr als 20 Millionen Menschen an Schlafproblemen. Was tun bei gestörtem Schlaf? Was hilft, um gut ein- und wieder durchzuschlafen? Das Thema bei uns in der Visite. Zu Gast ist Schlafmediziner Dr. Tobias Freund. Er ist leitender Oberarzt an der Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin im Klinikum Siloa Hannover. Und am Vormittag haben uns auch viele Fragen erreicht. Mehr dazu gleich. Ja, Herr Dr. Freund, mal müde und zerknittert, das kommt vor. Aber was drohen denn alles für Folgen, wenn ich jetzt dauerhaft zu wenig schlafe?
Das kann ganz unterschiedliche Folgen haben, aber sehr viele sind möglich. Erstmal geht es darum, dass viele Probleme auftreten im Herz-Kreislauf-System. Die wichtigsten Probleme dabei sind, dass Herzinfarkte, Schlaganfälle häufiger sind. Bluthochdruck, der schlecht einstellbar ist, kann ein Problem sein. Es gibt Diabetes, der häufiger mal auftritt beziehungsweise dann auch schwerer einzustellen ist. Herzrhythmusstörungen sind häufiger. Das sind die Themen, die im Herz-Kreislauf-System wichtig sind. Aber letztendlich gibt es natürlich auch außerhalb davon viele Probleme, weil es zum Beispiel im Hinblick auf Infekte ein größeres Problem gibt, weil man anfälliger ist dafür. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist dann natürlich auch, dass man einfach mehr Stress hat durch den fehlenden Erholungseffekt des erholsamen Schlafes. Ist am Tage dann eben der Stressfaktor häufig auch höher, was dann auch zwischenmenschlich natürlich diverse Probleme verursachen kann. Und dementsprechend ist das in allen Phasen des Lebens, sage ich mal so, sowohl von dem medizinischen als auch im zwischenmenschlichen Bereich mitunter sehr unangenehm unter Schlafstörungen zu leiden.
Am Schlaf hängt quasi alles. Ja. Ich las, wo Sie das mit den Infekten gesagt haben, dass schon eine Nacht mit wenig Schlaf heißen kann, dass Erkältungsviren zum Beispiel bessere Chancen haben, zuzuschlagen. Das heißt also, unser Immunsystem ist da auch von betroffen.
Absolut. Also es ist so, dass durch den Stress, den man dadurch eben hat, weil man letztendlich nicht erholsam schlafen kann, und der Schlaf ist eigentlich auch dafür da, sich eben vom Tag zu erholen, den Tag nochmal zu rekapitulieren und dadurch am nächsten Tag dann wieder erholt und frisch in den nächsten Tag reinzukommen. Und wenn das eben nicht funktioniert, dann leidet eben auch das Immunsystem darunter und dementsprechend sind dann auch Erkältungskrankheiten häufiger.
Fangen wir mal mit dem Einschlafen an. Da haben ja schon viele Probleme, obwohl sie todmüde sind. Was sind denn die größten Fehler, die man beim Einschlafen machen kann?
Da ist immer das Schlagwort, das da mit eine Rolle spielt, die Schlafhygiene. Das ist in der heutigen Zeit zunehmend problematisch, weil alle Leute haben im Prinzip ein Handy und hantieren relativ viel und lange damit rum, auf Social Media etc. Und das auch im Bereich der Einschlafphase, sage ich mal so. Also kurz bevor man wirklich eigentlich einschlafen möchte, also sich schon ins Bett begeben hat oder auf dem Weg dahin noch ist, schalten manche oder viele noch nicht ab. Und das ist ein großes Problem, weil das natürlich dann in die Schlafphase mit reingezogen wird und dadurch einfach das Einschlafen problematisch ist. Außerdem sind so generelle Dinge häufig ein Problem, dass man eben noch gerade vorm Schlafengehen schwer isst, dass man ja letztendlich in nicht abgedunkelten, sondern in hell erleuchteten Räumen dann häufiger mal schläft. Das sind alles so Faktoren, die eine Rolle spielen, um gut und vernünftig einschlafen zu können.
Schöne Tasse Kaffee vielleicht noch am späten Nachmittag.
Genau,
oder
ja,
auch das. Schlummertrunk am Abend. Wie sieht's damit aus?
Hervorragend geeignet. Nein, also Spaß beiseite, natürlich ist der spätgenossene Kaffee häufig ein Problem. Aber auch Alkohol kann ein Problem sein. Insbesondere bei Frauen in den Wechseljahren ist das häufiger mal ein Thema, wo man dann eben sagen muss, dass Alkoholverzicht häufig auch die Schlafqualität verbessern kann.
Kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Es gibt ja viele Hausmittel zum besseren Einschlafen, die da so empfohlen werden. Früher war es immer warme Milch mit Honig. Andere nehmen ein Entspannungsbad oder eben auch der Abendspaziergang. Ist sowas hilfreich?
Das kann durchaus hilfreich sein, weil am Ende ist es so, dass wenn der Tag ausfüllend war und auch erschöpfend war, hat man natürlich eine höhere Chance, auch vernünftig und schnell einschlafen zu können. Dementsprechend dementsprechend sind gerade so Spaziergänge durchaus hilfreich. Aber auch da wieder ist immer die Frage, wann man das macht. Also wenn man jetzt quasi losgeht und dann direkt danach schlafen möchte, dann wird einem das nicht gelingen. Mhm. Aber wenn man sicherlich einige Stunden dazwischen Platz hat und einfach dann kaputt ist abends, dann hilft das auf jeden Fall, dass man dann eben auch vernünftig einschlafen kann. Genau dasselbe mit Sport. Also ganz viele machen ja abends dann jetzt auch noch Sport. Das ist hilfreich, wenn es eben eine gewisse Spanne gibt zwischen Sport machen und dann am Ende einschlafen. Wenn man das so timet, dass man im Prinzip den Sport macht und dann direkt schlafen will, dann wird das eher im Gegenteil enden, weil man dann eben nicht mehr runterkommt. Genau. Mhm.
Es gibt ja angeblich geborene Frühaufsteher, aber auch Nachteulen. Ja, die Frage nach, wie viel Schlaf brauchen wir eigentlich, ticken wir unterschiedlich, stellt sich. Lässt sich das überhaupt verallgemeinern?
Nee, also die Chronobiologie von Menschen ist sehr unterschiedlich und dementsprechend gibt es diese Einteilung, die Sie eben schon genannt haben, dass es eben so die eher Nachteulen gibt und eher die Frühaufsteher. Das ist schon eine Tendenz, die man immer wieder sehen kann, aber letztendlich ist das sehr individuell. Das hängt auch ein bisschen dann von der, ich sag mal, Tagesform ab und dementsprechend sehr, sehr unterschiedlich. Kann man also nicht ganz verallgemeinern, leider.
Mhm. Nun haben die einen ja schon Probleme, damit einzuschlafen. Andere haben eben eher Probleme durchzuschlafen, wachen in der Nacht auf, vielleicht auch häufiger oder am frühen Morgen. Ja. Man spricht ja immer scherzhaft von der senilen Bettflucht. Also das soll heißen, Ältere brauchen weniger Schlaf, wachen früher auf. Stimmt das wirklich?
Dass der Schlafbedarf insgesamt bei Älteren weniger wird, ja, das ist so. Auch da ist wieder dann der Punkt, zu welchem Zeitpunkt ist man eingeschlafen? Wie ist da die genaue Zeit, die man im Schlaf dann wirklich verbracht hat? Also von dem her auch das sehr individuell unterschiedlich, aber generell gibt es schon eine Tendenz dazu, dass man im höheren Alter tendenziell weniger Schlaf braucht als junge Leute, das ist so.
Ab wann sprechen Sie denn von einer echten Schlafstörung? Also sagen, das ist jetzt nicht nur zwischendurch mal so, sondern wirklich bedrohlich.
Also wirklich, wenn es über längere Zeit geht, das ist ein wichtiger Faktor, weil natürlich kann es mal sein, dass jemand durch Stress oder irgendwie Probleme im Umfeld kurzzeitig Schlafprobleme hat. Das ist aber natürlich keine echte langfristige Schlafstörung, sondern ein akutes Problem, was dann nach einigen Wochen ja in aller Regel dann wie sich wieder gibt. Aber wenn das über Monate geht, dann ist das sicherlich ein ernsthaftes Problem, weswegen man dann sicherlich auch Hilfe suchen sollte, weil das langfristig, wie ich am Anfang schon sagte, eben durchaus Probleme verursachen kann. Sei es jetzt im Rahmen von Schlafstörungen, die bei einer Schlafapnoe auftreten, die eben dann diese Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System machen können, aber natürlich auch im Rahmen von einer sogenannten Insomnie, also einer Schlaflosigkeit sozusagen, wo man einfach tendenziell zu wenig schläft, wenn man schlecht einschlafen kann oder eben schlecht durchschlafen kann, was dann eben wiederum Stress verursacht und dadurch dann eben sowohl medizinisch als auch im Umfeld dann Probleme verursachen kann. Also da braucht man dann in aller Regel schon auch Hilfe, wenn das über längere Zeit geht.
Die Schlafapnoe ist ja diese Problematik, wenn Menschen schnarchen und dann auch Atemaussetzer haben. Etwas, das Sie an der Klinik ja auch behandeln. Ja. Wie diagnostizieren Sie generell, wenn jemand sagt, ich schlafe schlecht oder ich habe den Eindruck, ich bin total unausgeruht?
Da ganz häufig eben die Schlafapnoe ein wichtiger Faktor dabei ist, ist das natürlich zentraler Baustein bei der Diagnostik, was Schlafstörungen angeht. Da gibt es mehrere Untersuchungen, die man da machen kann. Die eine davon ist eine sogenannte Polygraphie. Die kann man häufig bei Kollegen in der Praxis machen lassen, um schon mal eine Idee davon zu bekommen, hat jemand vermehrt Atemaussetzer in der Nacht. Mhm. Wenn das dann in die Richtung geht, dann macht man das normalerweise so, dass man dann danach einen Aufenthalt im Schlaflabor plant, wo man dann eben nochmal genauer nachgucken kann. Wir haben da einfach technisch mehr Möglichkeiten, um auch noch mehrere Krankheiten besser sehen zu können und diagnostizieren zu können. Und dabei kann dann eben neben der Schlafapnoe auch häufiger mal eine Insomnie, wie das dann heißt, auftreten. Also dieses fehlende Einschlafen können und durchschlafen können. Aber theoretisch können auch andere Störungen noch eine Rolle spielen, wie zum Beispiel ein Restless-Leg-Syndrom, auch ein ganz häufiges Krankheitsbild, wo letztendlich das Syndrom der unruhigen Beine, also die Beine dann sehr unruhig sind und darüber dann der Schlaf gestört wird, weil man auch darüber dann aufgeweckt werden kann.
Also viele Problemmöglichkeiten, aber auch Behandlungsmöglichkeiten, da sprechen wir gleich drüber. Gesunder Schlaf, das Thema bei uns in der Visite und Ihre Fragen dazu gleich.
NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
Die Visite mit Melanie Tiltges. Viele kennen das, aber nur wenige suchen Hilfe. Abends Einschlafprobleme, nachts stundenlang wach, kurz ständiger Schlafmangel. Der Blick auf die Uhr macht es oft schlimmer, die Gedanken kreisen. Dabei kann Schlafmangel ernste Folgen haben, bis hin zu Bluthochdruck und Herzbeschwerden. Im Studio ist der Schlafmediziner Dr. Tobias Freund und uns haben heute am Hörertelefon viele Fragen zum Thema erreicht, zum Beispiel die von Michael Rolfing.
Meine Frage ist, ich war in einem Schlaflabor gewesen und es wurde eine Schlafapnoe festgestellt bei mir mit circa 5 Aussetzer in der Nacht und ich sollte jetzt an einer Schlafmaske trainiert werden. Das heißt, ich war, wie gesagt, im Schlaflabor. Dort kriegte ich eine Nasenmaske auf und es war aber so, dass ich durch meine beiden Nasenlöcher keine Luft bekam. Also musste ich auch noch mal zum Hals-Nasen-Ohrenarzt hin. Und jetzt erschließt mich das eigentlich nicht, warum der Arzt mir eine Nasenmaske aufgeschrieben hat, wenn ich durch beide Nasenlöcher keine Luft bekomme. Macht ja keinen Sinn.
Okay, herzlichen Dank für Ihre Frage. Also das kann trotzdem sinnvoll sein, weil es manchmal so ist, dass durch die Therapie die Nasenschleimhäute wieder abschwellen und dadurch dann die Therapie besser funktioniert, sage ich mal so. Ja. Und dann letztendlich auch die Luft eben dahin kommt, wo sie hinkommen soll, nämlich in ihre Lunge. Und ja. Das klappt dann manchmal trotzdem. Letztendlich muss man aber sagen, wenn man es ausprobiert hat und Sie kamen damit nicht zurecht und haben letztendlich jetzt dadurch keine Verbesserung ihrer Situation, dann ist es natürlich schon so, dass man die Maske auch wechseln kann. Jetzt haben Sie eben gesagt, dass Sie 5 Atemaussetzer hatten, wahrscheinlich eher pro Stunde als pro Nacht, aber letztendlich ist es trotzdem noch relativ wenig, ja. Sodass man da durchaus auch erstmal nach Alternativen gucken kann, die dann eben im HNO-Bereich durchaus liegen können. Also manchmal kann man operativ da etwas verändern, um letztendlich für Sie eine Besserung hinzubekommen.
Ich sag mal so, der Hals-Nasen-Ohrenarzt hatte zu mir gesagt, ich bin mal vor Jahren an der Richtung der Nasenscheidewand operiert worden. Ja. Also er sagte, das macht wenig Sinn, da nochmal wieder zu operieren.
Ja. Nee, da hat er sicherlich recht. Dann ist eine mögliche Alternative, da müssten Sie dann eben nochmal mit dem Schlaflabor, wo Sie da gewesen sind, Kontakt aufnehmen, dass man dann eine andere Maske nimmt. Wenn man die Therapie für sinnvoll gehalten hat, dann wäre das eben ein Punkt, den man da nochmal angehen kann. Wie gesagt, ich kann es jetzt aus der Ferne nicht so hundertprozentig sagen, aber das sind verhältnismäßig wenig Schlafaussetzer und dementsprechend gibt es da vielleicht auch noch sonstige Alternativen. Häufig ist nochmal die Möglichkeit da, dass man auch die Rückenlage vermeidet, weil bei so wenigen Atemaussetzern ist es häufiger mal so, dass dann die Rückenlage der Hauptgrund ist, wo die Atemaussetzer auftreten. Also von daher hat man da vielleicht auch noch Alternativen. Da sollten Sie sich sicherlich nochmal mit Ihrem Schlaflabor, wo Sie da gewesen sind, in Kontakt setzen.
Jawohl, ist in Ordnung. Dann werde ich das tun.
Vielen Dank für Ihre Frage, Herr Rolfing. Viel Erfolg.
Jawohl, gerne.
Tschüss.
Tschüss.
NR1 Niedersachsen, das Visite-Hörertelefon. Im Studio Dr. Tobias Freund und Melanie Tiltges. Hallo.
Guten Morgen. Ich habe ganz schlimme Schlafschwierigkeiten, ganz schlimme Probleme, überhaupt einzuschlafen. Mhm. Und das ist für mich auch ganz schlimm. Morgens, wenn ich aufwache, bin ich meistens todesdurchgeschwitzt. Ich bin völlig fertig, als hätte mich die ganze Autobahn über Nacht überrollt.
Ja.
Ich weiß einfach langsam nicht mehr, was ich machen soll. Vielleicht dann wieder irgendwie.
Darf ich einmal fragen, wie alt Sie sind?
Ja. 25, fast 26.
Okay, nee, dann, es gäbe theoretisch natürlich Hormonprobleme, die da eine Rolle spielen können. Das ist jetzt mit dem Alter nicht so ganz wahrscheinlich, muss man sagen. Aber letztendlich ist da ein Faktor, dass Sie durchaus auch nochmal mit Ihrer Gynäkologin gegebenenfalls darüber sprechen sollten. Prinzipiell ist es aber meistens so, dass es eher ein Lebenswandelproblem ist. Meistens hängt es daran, dass man nicht zu gleichen und immer wiederkehrenden Zeiten ins Bett geht, dass man dann doch eben bis spät in die Nacht noch irgendwie bei Social Media oder sonst irgendwie am Handy irgendwas nachguckt, nachliest, schaut, wie auch immer. Und letztendlich nicht darauf achtet, dass man wirklich in den Schlaf reinkommen kann. Also dass man vielleicht auch Probleme des Tages viel mit in den Schlaf reinnimmt und darüber dann nicht vernünftig einschlafen kann. Das sind so die häufigsten Dinge, die eine Rolle spielen, um dass eben so Schlafstörungen dann auch in ihrem Alter dann schon auftreten können.
Mhm. Ja, definitiv.
Und das sollte man dann ändern, weil letztendlich führt das dann in der Regel auch dazu, dass man dann eben wieder deutlich besser und erholsamer schläft, vor allen Dingen. Und das hat dann langfristig natürlich auch positive Effekte, weil sie dann am Tage natürlich wieder belastbarer sind, leistungsfähiger, kein Knick irgendwie im Tag haben, weil sie dann irgendwann mittags oder frühen Nachmittag müde werden. Das ist ja alles in Sachen Lebensqualität auch wirklich relevant und wichtig. Also von dem her kann ich da immer nur empfehlen, zu sagen, abends, bevor Sie schlafen, zumindest mal eine Stunde, eher etwas länger, das Handy beiseite legen, da nichts mehr in der Richtung zu machen und dann sich selber schon mal so ein bisschen runterfahren, dass man auch die Chance hat, wirklich einzuschlafen. Weil sonst ist der Übergang ist dann einfach so stark, dass man am Ende gar nicht einschlafen kann, selbst wenn man das möchte. Und selbst wenn der Tag dann schon anstrengend genug war, kommt man dann gar nicht vernünftig in Schlaf. Das ist ein Faktor. Und der andere Faktor ist natürlich, je nachdem, was Sie beruflich machen, kann natürlich das auch ein Faktor sein, dass Sie halt einfach viel Stress von der Arbeit mitnehmen und das dann letztendlich abends in dem Einschlafprozess mit verarbeiten. Und auch da muss man dann so ein bisschen gucken, dass man das vielleicht, das ist schwierig, deswegen sage ich vielleicht, dann so hinbekommt, dass man das gar nicht mehr in die Nacht mitnimmt, sondern dass man das nach Möglichkeit schon vorher abarbeitet, sodass man auch wirklich schlafen kann. Denn der Schlaf ist eben dazu da, dass sie sich wieder erholen und für den nächsten Tag wieder frisch und fit sind.
Ja, das stimmt. Ich habe von meiner Ärztin schon den Tipp bekommen, dass ich Melissentee und CBD-Öl abends nehmen soll.
Kann man?
Habe ich jetzt auch schon probiert. Funktioniert mehr oder weniger.
Ja, okay. Also das kann man sicherlich zur Unterstützung auch mal machen, das ist keine Frage. Die anderen Faktoren sind aber also mindestens genauso wichtig, sagen wir mal so, das, was ich eben erwähnt habe. Parallel dazu, wenn Sie schon bei Ihrer Hausärztin waren, hat man da auch schon Bluttests gemacht, weil ganz häufig ist in Ihrem Alter natürlich auch der Faktor, eine Blutarmut kann immer mal wieder so ein Problem machen, was Schlafstörungen angeht, aber auch veränderte Schilddrüsenwerte können häufig ein Problem sein. Das sollte man auf jeden Fall einmal mit begutachten und begucken.
Ja, das haben wir tatsächlich schon. Das ist alles soweit in Ordnung.
Ja, das ist doch
gut. Deswegen sind wir alle so ein bisschen ratlos.
Ja, aber das ist wirklich häufig ein Problem des Lebenswandels, sage ich jetzt mal ganz neutral sozusagen. Ja, das,
okay.
Da kann man wirklich viel erreichen, wenn man da das ein bisschen umstellt und einfach auf eine strukturierte Weise umstellt, dass man zum Beispiel auch immer wieder zu gleichen Uhrzeiten ins Bett geht, ungefähr, das kommt jetzt nicht auf eine Minute an, aber dass man jetzt nicht an dem einen Tag um 10 und an dem anderen Tag dann um 2 und das immer wieder im täglichen Wechsel irgendwie macht, das bringt langfristig Probleme, sondern dass man immer ungefähr zur gleichen Uhrzeit ins Bett geht, das hilft und dann, wie gesagt, dass man sich so ein bisschen selber runterfährt, indem man die Einflüsse von außen etwas reduziert.
Okay, dann probiere ich das auf jeden Fall erstmal nochmal.
Alles klar.
Vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, vielen Dank, dass ich anrufen konnte.
Gerne, gerne, danke.
Alles Gute.
Vielen, vielen Dank für die Hilfe. Dankeschön. Ja.
Tschüss.
Einen schönen Tag. Tschüss.
NDR1 Niedersachsen, das Visite-Hörertelefon. Im Studio Dr. Tobias Freund und Melanie Tieltges. Hallo.
Hallo, ich hätte mal eine Frage wegen Schlafen eben. Ich habe schon seit Jahren eigentlich Schlafstörungen und seitdem ich in den Wechseljahren bin, ist es ganz extrem geworden. Also ich kriege meine Hitzewallung nachts und wenn es auch noch jetzt so wie warm ist wie jetzt, also stündlich, also ich brauche immer lange zum Einschlafen und wenn ich dann eine Stunde im Stück schlafe, dann bin ich schon gut. Wache also dementsprechend immer morgens gerädert auf und weiß nicht, was ich da am besten tun kann.
Mehrere Dinge, die man da tun sollte in meinen Augen. Zum einen muss man natürlich einmal gucken, ob es nicht vielleicht einfach eine Kombination ist aus einerseits Wechseljahren und andererseits einer bestehenden Schlafapnoe. Dementsprechend sollte man in meinen Augen da zumindest erstmal eine Diagnostik in der Richtung machen. Also da macht man eine sogenannte Polygraphie. Das ist so eine kleine Messung, um zu schauen, haben Sie Atemaussetzer während des Schlafens? Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist sicherlich auch, dass Sie mit Ihrem Gynäkologen oder Ihrer Gynäkologin einmal Kontakt aufnehmen sollten, weil auch natürlich die Hormonspiegel ein Faktor sein können, der den oder die den Schlaf stören können, weil ja in den Wechseljahren doch einige Veränderungen, was den Hormonhaushalt angeht, stattfinden und dementsprechend kann das eben auch da in ganz vielen Fällen eine Rolle spielen. Und der dritte Faktor, der eine Rolle spielen kann, ist die sogenannte Schlafhygiene im Allgemeinen. Also, dass man gucken muss, dass man immer zu ungefähr gleichen Uhrzeiten ins Bett geht. Andererseits immer wieder schaut, dass man nicht vor dem Schlafengehen noch irgendwelche ganz aufregenden Dinge tut, weil man dann eben nicht mehr so richtig runterkommen kann. Und da kann man dann auch in dem Zusammenhang dann nochmal Verbesserungen hinbekommen im Sinne von Verhaltensverbesserungen oder Veränderungen, die dann eben auch die Schlafqualität am Ende wieder verändern und verbessern können. Aber parallel eben, wie gesagt, auch die anderen beiden Sachen, weil gerade in den Wechseljahren kann das kann beides eine Rolle spielen, weil man eben durch die Hormonveränderungen einerseits Schlafstörungen bekommen kann. Andererseits ist es aber natürlich auch so, dass man durch die Hormonveränderungen mitbedingt auch zum Beispiel Gewicht häufig zunimmt. Und das fördert dann wieder die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Schlafapnoe haben.
Also raten Sie am besten erstmal zum Arzt hinzugehen und dann überprüfen zu lassen, ob ich eben halt eine Schlafapnoe habe, beziehungsweise also im Schlaflabor am besten irgendwie, oder?
Ja, das ist dann der zweite Schritt. Man macht das erstmal so, dass man, wie gesagt, diese kleine Messung macht. Da kriegen Sie für zu Hause für eine Nacht ein kleines Messgerät mit, wo man eben schon mal schaut, gibt es da Atemaussetzer, ja oder nein? Und wenn da was zu sehen wäre, dann wäre der nächste Schritt dann ins Schlaflabor, genau.
Okay. Kann man das beim normalen Hausarzt machen, diese kleine Messung erstmal, oder muss man dann irgendwie zum Facharzt hingehen?
Das kann man nicht so pauschal beantworten. Das hängt ein bisschen davon ab. Manche Hausärzte machen das. Ganz häufig ist es aber auch so, dass Lungenfachärzte oder HNO-Ärzte, manchmal auch Herzspezialisten, diese Messung machen. Da weiß aber Ihr Hausarzt normalerweise, wer bei Ihnen in der Region das macht. Und der kann Sie dann weiterverweisen.
Okay, dann bedanke ich mich erstmal für Ihren Rat.
Gerne.
Danke, wiederhören.
Tschüss. Tschüss.
NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
Am Mikrofon ist Melanie Tiertges. Sie gehen todmüde ins Bett, aber statt einfach einzuschlummern, wälzen Sie sich endlos herum oder zählen Schäfchen. Rund 20 Millionen Deutsche quälen sich regelmäßig. Doch obwohl viele leiden, sucht nur etwa jeder Dritte und jede Dritte gezielt Hilfe. Experten haben berechnet, dass sogar die Produktivität erheblich sinkt, wenn Menschen unausgeschlafen sind. Im Studio ist unser Experte Dr. Tobias Freund. Er ist Schlafmediziner am Klinikum Siloa der Region Hannover. Herr Dr. Freund, Sie behandeln ja Menschen mit dauerhaft gestörtem Schlaf und manche müssen eben ins Schlaflabor. Ich habe jetzt gelesen, es gibt sogar Apps, sogenannte Schlaftracker für Smartphone, mit denen man selber überwachen kann, ob der Schlaf gut ist. Was sagen Sie denn als Experte zu sowas?
Ja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, muss ich sagen. Einerseits ist das natürlich eine gute Sache, dass es einen technischen Fortschritt gibt, um gewisse Dinge eben besser sehen zu können oder für viele einfach leichter zugänglich zu machen. Man muss aber ganz klar sagen, dass die Tracker noch nicht so gut sind, dass man wirklich eine suffiziente Therapie beziehungsweise dann Diagnostik bei uns im Schlaflabor dadurch ersetzen könnte. Das kann in der Zukunft irgendwann mal kommen, weil die Daten, die darüber gewonnen werden, über die entsprechenden Firmen, sind schon immens. Das macht schon wirklich was aus. Aber im Moment ist es noch so, dass die noch nicht so gut sind. Und leider führen die auch manchmal dazu, dass man sich in falscher Sicherheit wiegt. Sachen der Patienten, weil man dann meint, ja, da sieht man ja nichts oder es ist alles nicht so schlimm. Der Tracker sagt mir, es ist nicht so dramatisch. Das kann ich so nicht bestätigen. Also es ist in vielen Fällen dann trotzdem nötig, weitere Diagnostik zu machen und dann auch Beratung sich einzuholen, um da eben vernünftig für sich weiterkommen zu können.
Was gehört alles zur Diagnostik dazu, wenn es um Schlafprobleme geht? Schlaflabor hatten Sie schon erwähnt.
Genau. Das ist, wie gesagt, der zentrale Faktor, aber letztendlich ist natürlich dann auch noch, wenn es nicht um die Schlafapnoe geht, auch der Faktor da, dass man Verhaltenstherapien häufig mit angeben kann. Man hat aber auch noch das Thema, dass eben hormonelle Probleme manchmal ein Thema sind, aber auch Blutveränderungen, also zum Beispiel eine Anämie, also eine Blutarmut der roten Blutkörperchen ist häufig mal ein Problem für Schlafstörungen, aber auch Schilddrüsenprobleme ja auch durchaus ein relevantes Thema. Die sind auch häufig dafür verantwortlich, dass Schlafstörungen auftreten können und dementsprechend muss man da dann eben auch gezielt gucken und das dann behandeln.
Bei Schlafproblemen insgesamt sind Frauen ja statistisch häufiger betroffen. Vor allem in den Wechseljahren, wenn sich der Hormonhaushalt verändert, leiden Frauen extrem unter gestörtem Schlaf.
Ja.
die kommen auch zu Ihnen.
Die kommen auch zu uns, wobei das in geringerem Maße. Das ist natürlich ein Thema, das dann bei den Experten für das Gebiet sozusagen bleibt. Also einerseits bei den Gynäkologen, also den Frauenärzten, aber andererseits dann natürlich auch bei den Endokrinologen, also bei denjenigen, die sich um Hormonumstellungen und Hormonanpassungen mit kümmern, weil Therapieformen sind dann häufig eben auch Hormonersatztherapien können ein Thema sein zumindest. Und das muss dann natürlich mit den entsprechenden Kollegen abgesprochen sein und abgeglichen sein. Aber letztendlich kann das ein Thema sein, was dazu beiträgt, dass es dann besser wird.
Die Hormonersatztherapie war ja viele Jahre wegen Krebsrisiken auch so ein bisschen verschrien. Die Gabe jetzt moderner, bioidentischer Hormone wird da anders bewertet. Was für Erfahrungen machen die Frauen dann da?
Das ist häufig so, dass das dann wirklich sehr zügig zu einer Besserung führen kann. Auch da ist es natürlich wie immer in der Medizin oder fast immer in der Medizin, dass nicht jeder davon profitiert. Aber zumindest kann das durchaus ein Weg sein, um da eine Verbesserung hinzubekommen. Muss ich aber auch dazu sagen, einschränkend, die Therapie ist nicht für jeden was. Und dementsprechend, wie gesagt, brauchst da schon die fachärztliche Hilfe, denke ich, und die Beratung und Betreuung dadurch. Aber das kann ein Faktor sein, der da eine Rolle spielt.
Welche Hilfen gibt es noch? Das kann sich ja über Jahre hinziehen.
Das stimmt. Andere Dinge sind häufig dann Verhaltenstherapien, die bei Schlafstörungen im Allgemeinen natürlich häufig ein Faktor sein können, um das zu verbessern. Das ist leider sehr langwierig, hat auch immer wieder Probleme dadurch, dass es sehr langwierig ist, weil man immer wieder gleiche Rhythmen sozusagen einhalten muss. Und dementsprechend ist es nicht ganz so erfolgsverwöhnt oder die Patienten sind nicht ganz so erfolgsverwöhnt. Letztendlich ist es aber ist die Verhaltenstherapie ein Schlüsselbaustein auch der Behandlung von Schlafstörungen abseits von Schlafapnoe etc.
Wir Menschen sind ja immer gerne faul und hätten gerne etwas, das sozusagen das Allheilmittel ist. Sprechen wir mal über Medikamente. Erstmal gibt es ja vieles zur Selbstmedikation, dass es so auch in der Apotheke zu kaufen gibt. Viele Einschlafhilfen, Baldrian-Tee, Lavendelextrakt, Johanniskraut, also vieles Pflanzliche oder auch das Melatonin-Spray. Können Sie das mal bewerten? Was ist da so von den Sachen, die ich aufgezählt habe, überhaupt hilfreich?
Also die pflanzlichen Dinge sind jetzt, weil sie eben in der Regel kein großes Nebenwirkungsspektrum haben, etwas, was man durchaus mal ausprobieren kann, wenn man da längere Zeit Probleme mit hat mit Schlafstörungen. Helfen tun sie mal ja, mal nein. Also von dem her, da ist wirklich das sehr, sehr unterschiedlich, was die Hilfsmöglichkeiten angeht. Bei dem Melatonin ist es relativ ähnlich. Also es gibt Patientengruppen, die da durchaus von profitieren können. Also insbesondere Schichtarbeiter zum Beispiel haben durchaus häufiger mal einen positiven Effekt dadurch. Wenn man das medizinisch-wissenschaftlich betrachtet, muss man leider sagen, dass alle diese Faktoren nicht eindeutig positiv zu bewerten sind, wo man sagen könnte, ja, da kann man jetzt eine Empfehlung für geben. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist es aber schon so, dass durchaus Patienten auch davon profitieren können. Nicht so viele, wie man immer denkt oder wie auch manchmal dann die Werbung so kundtut. Aber letztendlich gibt es natürlich schon Patienten, die davon profitieren können.
Melatonin-Spray ist ja ein Schlafhormon, das nicht abhängig macht, müssen wir ganz wichtig sagen. Das ist bei Schlafmitteln natürlich anders. Wann sind da überhaupt Medikamente angezeigt, dass man sagt, sie brauchen jetzt wirklich mal ein Schlafmittel, das geht nicht mehr anders?
Also es kann bei chronischen Schlafstörungen durchaus mal sinnvoll sein, Schlafmittel zu geben, allerdings eher um Phasen zu befeuern, die wo man dann eben auch einigermaßen gut schläft. Also wenn man letztendlich gerade in so Anfangsphasen von Verhaltenstherapien zum Beispiel hingeht und mal einmal die Woche zum Beispiel ein Schlafmittel nimmt, um sich auch selber mal so eine kleine Auszeit zu geben und zu sagen, jetzt kann ich mal schlafen, ist da sicherlich jetzt unter entsprechender Kontrolle nichts gegen einzuwenden. Das Problem ist nur, dass durch die Möglichkeit der Abhängigkeit häufig dann das so zum Selbstläufer wird und man dann sagt, oh, ich habe ja gut geschlafen, also mache ich es wieder und wieder und wieder und schnell ist man dann dabei, dass man dann wirklich jeden Tag oder jede Nacht besser gesagt Schlafmittel nimmt und dann irgendwann eben auch gar nicht mehr ohne schlafen kann. Und das muss natürlich verhindert werden. Dementsprechend kann ich jetzt nicht generell dazu raten, Schlafmittel zu nehmen, sondern wirklich nur unter Anleitung und dann auch nur wohl dosiert und in kleinen Mengen.
Das also auf jeden Fall auch mit dem Arzt besprechen.
Bitte, ja.
Und nicht irgendwie eigenmächtig machen.
Genau.
Ja, übers Schnarchen hatten wir schon gesprochen. Von den unter 20-Jährigen habe ich gelesen, schnarcht nicht mal jeder Zehnte. Ab dem 65. Lebensjahr sägt dagegen fast jeder Zweite im Schlaf. Und das kann ja eben mit den Atemaussetzern auch Schwierigkeiten bringen. Warum ist das so, dass wir im zunehmenden Alter erst da betroffen sind?
Es gibt letztendlich drei wichtige Faktoren, die bei einer Schlafapnoe und beim Schnarchen am wichtigsten sind. Das ist einerseits sind es die anatomischen Voraussetzungen, also Veränderungen, die den Hals und den Gesichtsschädel in aller Regel betreffen. Das kann zum Beispiel sein, dass man so ein bisschen fliegendes Kinn hat und dann einfach natürlich quasi der Halsraum relativ eng ist. Man hat leider das Problem im zunehmenden Alter, und das ist der zweite Faktor, ist das Bindegewebe nicht mehr ganz so straff wie in der Jugend, und dementsprechend ist in der Nacht, wenn die Muskulatur sich entspannt, das Bindegewebe drückt dann einfach mehr in den Halsbereich hinein, und das wiederum sorgt dann dafür, dass der Hals zugeht, und dadurch versucht man dann einzuatmen, das geht aber nicht mehr, oder im Fall des Schnarchens, der Raum wird so eng, dass es dann zu Vibrationen kommt und dann eben diese Schnarchgeräusche auftreten können. Das ist der zweite Faktor. Und der dritte Faktor, der spielt im Prinzip auch damit rein, ist aber das Übergewicht. Es ist nun mal so, dass wir in den letzten Jahrzehnten zunehmend übergewichtiger werden als Bevölkerung im Allgemeinen. Und das befördert Schlafapnoe doch enorm.
Schlafprobleme, das ist unser Thema in der Visite. Und im Studio ist Schlafmediziner Dr. Tobias Freund. Und Sie haben am Vormittag sehr viele Fragen am Hörertelefon gestellt. Antworten dazu gleich.
NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
Im Studio ist Melanie Tieltges. Sie hören Visite bei NDR 1 Niedersachsen. Millionen leiden, können nicht einschlafen, wachen zu früh auf. Wer weniger als 40 Stunden pro Woche schläft, hat ein bis zu 30% höheres Risiko für Herzinfarkt, Herzschwäche oder Schlaganfall. Im Studio ist der Schlafmediziner Dr. Tobias Freund, Oberarzt am Regionsklinikum Siloa in Hannover. Und Sie haben Fragen am Hörertelefon heute Vormittag gestellt, zum Beispiel Frau Schwabe.
Guten Tag. Ich wollte für unsere Enkeltochter fragen, die ist fast 19 Jahre und hat manchmal das Gefühl, sie ist im Schlaf in ihrem Körper gefangen. Sie weiß, dass sie eigentlich schläft, aber sie merkt doch, dass sie eigentlich wach ist, und sie kann sich nicht bewegen. Sie ist einfach in sich drinne, und das macht ihr total Angst.
Ja.
Und sie kommt danach auch nicht wieder richtig zur Ruhe, und sie ist den nächsten Tag natürlich komplett fertig.
Ja. Hat sie auch schon mal Probleme damit gehabt, dass sie einfach plötzlich umfällt, wenn sie irgendwas erschreckt hat? Also was weiß ich, jemand ist von hinten auf sie zugekommen und hat in die Hände geklatscht, dass sie dann schon mal ohnmächtig geworden ist oder kurz so zusammengesackt ist?
Nein.
Hat sie denn tagsüber häufig mal Probleme damit, dass sie einfach so einschläft, ohne dass sie es jetzt irgendwie kontrollieren könnte?
Nein.
Hat sie das schon mal erzählt? Okay.
Nein.
Also dieses Symptom, was Sie eben beschreiben, das gibt es bei einer Erkrankung, die über eine Schlafdiagnostik weiter abgeklärt werden kann. Und die nennt sich Narkolepsie. Das ist eine Möglichkeit, die da eine Rolle spielen kann. Dieses Symptom, was Sie jetzt eben beschrieben haben, dass man sich so nachts so fühlt, als ob man eigentlich wach wäre, man schläft aber und kann sich eben nicht mehr bewegen, ist ein Faktor, der bei dieser Erkrankung auftreten kann. Und da gibt es so bestimmte Dinge, die im Schlaf passieren, die man in diesen Schlafmessungen dann eben erkennen kann, sodass ich da schon empfehlen würde, dass Ihre Enkelin dann einmal zu einem Schlafmediziner und dann auch wahrscheinlich in ein Schlaflabor geht, um das einmal abklären zu lassen.
Ja, denn sie hat auch ein Histaminproblem. Das heißt, sie muss sich alle 14 Tage selber spritzen, weil sonst kippt sie um, wenn irgendwelche allergischen Reaktionen sind, weil ihr Körper heizt sich von innen auf und sie kriegt dann Ausschlag, und da ist sie schon ohne Blaulicht auf die Hochschule gekommen.
Ja, ja. Also umso mehr ist das dann so, dass man da einmal nachgucken sollte, weil also es kann natürlich diverse andere Gründe haben. Das muss jetzt nicht unbedingt diese Erkrankung sein, aber da sollte man auf jeden Fall einmal nachschauen. Ja, weil das ist schon eins der Symptome, was bei dieser Erkrankung dann immer wieder eine Rolle spielen kann, und deswegen muss man da sicherlich einmal nachgucken. Alles Gute, tschüss.
Danke schön, für Sie auch. Tschüss.
NDR 1 Niedersachsen, das Visite-Hörertelefon, im Studio Dr. Tobias Freund und Melanie Tieltges, hallo.
Meine Frage ist, ich leide seit Jahren unter Einschlafstörungen, ist allerdings nicht stressbedingt. ich habe keinen Stress.
Ja.
Und meine Frage ist, wie kann ich das beheben? Ich brauche mitunter bis zu 4 Stunden, bis ich einschlafe.
Okay, ja, das ist in der Tat zu lang. Was machen Sie, bevor Sie ins Bett gehen? Ist es dann häufig so, dass Sie noch irgendwas, ich sag mal, Nervenaufreibendes tun? Also irgendwie noch Handy sitzen oder Fernsehen?
Nein, ich mache meinen Fernseher aus und dann beginnt meine sogenannte Abendroutine.
Ja, sehr gut.
Und in der Zeit sitze ich dann auch, ich hört sich doof an, auf Toilette im Dunkeln.
Ja.
Gehe dann auch vom Bad im Dunkeln ins Bett. Also den Weg kann ich wirklich im Schlaf.
Ja, sehr gut.
Aber also im Prinzip lege ich mich hin und bin meistens um 4 dann noch wach.
Ja, okay. Die Frage ist, was Sie tagsüber machen, weil manchmal ist das auch einfach ein Faktor, dass ja letztendlich, wenn am Tag nicht viel getan wird, dann ist man natürlich abends auch noch nicht so kaputt, dass man wirklich sofort einschlafen kann. Das ist ein Faktor, der eine Rolle spielen kann. Der zweite ist natürlich, dass vielleicht Sie über die letzten Jahre Ihren Schlafrhythmus etwas gewechselt haben, im Sinne von, dass Sie jetzt anders ins Bett gehen, als Sie das früher getan haben, also was die Zeiten angeht. Das kann nochmal ein Grund sein. Letztendlich ist es aber auch so, dass natürlich eine Schlafstörung, also eine richtige Einschlafstörung vorliegen kann. Und da sind diese Dinge, die Sie jetzt eben genannt haben, auf jeden Fall schon mal ein richtiger Weg, weil man erstmal gucken sollte, dass man schon ausreichend vor dem ins Bett gehen sich so ein bisschen runterfahren sollte. Letztendlich hilft es dann aber häufig auch nur noch, dass man wirklich eine Verhaltenstherapie macht. Da gibt es entsprechende Module und so ein vorgefertigtes Programm, was man dann häufig macht, um ja weiter runterzukommen und dann auch wirklich schlafen zu können. Das ist dann eine wirkliche Verhaltenstherapie. Das kriegt man beigebracht und muss es dann aber auch selber im weiteren Verlauf dann wirklich immer wieder wiederholen und durchführen. Das gibt es einerseits von Ärzten verordnet, das gibt es jetzt seit neuestem aber auch als Möglichkeit, das über Apps zu machen zum Beispiel.
Ja, Gott sei Dank, App ist bei mir nicht. Ich habe so ein Gerät nicht.
Okay.
Mein Handy ist von, wie sag ich, 1990 oder so.
Das wird dann nicht ausreichen, da gebe ich Ihnen recht, ja.
Also ich mache am Tage sehr wenig, weil ich bin Frührentnerin, wie man das nennt hier, 100%ig Arbeitsunfähigkeitsrente. Und ja, dann mache ich am Tage nicht viel, stimmt schon.
Ja.
Allerdings schaffe ich auch nicht mehr viel.
Okay, aber da das ist natürlich durchaus ein Ansatzpunkt, dass man eben guckt, dass man da ein bisschen in ihrem Maßen versucht, eben ein bisschen mehr zu tun. Also manchmal reicht es ja schon, kleine Spaziergänge zu machen, sich einfach irgendwie was zu nehmen, was einen anstrengt, also irgendwie was zu lesen, Kreuzworträtsel zu machen etc. Das sind erstmal Dinge, die einen mental fordern, aber letztendlich muss es natürlich auch so eine gewisse körperliche Förderung geben. Also von dem her sind kleine Spaziergänge in dem Maße, das für sie möglich ist, dann sicherlich ein Faktor, um sie abends ein bisschen kaputter werden zu lassen. Und das führt dann eben auch dazu, dass sie schneller einschlafen. Aber parallel dazu ist dann eben auch durchaus der Schlafrhythmus eben wichtig. Ja, also dass sie immer zu gleichen Uhrzeiten ins Bett gehen und dass sie sich darauf so ein bisschen einstellen, dass das automatisiert wird. So wie ihr Ritual, was Sie jetzt eben beschrieben haben, bevor Sie ins Bett gehen, dass Sie das eben auch den Tag über dann machen.
Hervorragend. Werde ich mich drum bemühen.
Alles klar. Gut. Tschüss.
Tschüss. NDR1 Niedersachsen, das Visite-Hörertelefon. Im Studio Dr. Tobias Freund und Melanie Tiltges. Hallo.
Hallo.
Ja, guten Morgen. Ich wollte mit dem Doktor mal reden. Also ich bin 85, aber schlafen tue ich, ich schlafe fast nie ein. Wenn ich schlafe, vielleicht 2 Stunden und das geht aber schon Jahre so. Und ich bin immer fit.
Mhm.
Und das kann ich mir nicht erklären. Manchmal schlafe ich gar nicht, wenn der Mond ist. Und ansonsten, wenn ich 2 Stunden schlafe oder 3, dann bin ich schon zufrieden.
Ja. Da muss ich Sie insofern ein bisschen enttäuschen. Ich glaube, also ganz häufig ist das so, dass die Patienten dann doch deutlich mehr schlafen, als man so erstmal selber denkt. Ich habe zum Beispiel bei mir.
Das kann ich mit Gewissheit sagen, weil ich wach bin.
Ja.
Ich gucke viel Fernsehen dann.
Ja, okay. Gut, auch das gibt es, klar, keine Frage. Wir haben aber natürlich auch viele Patienten, die dann sagen, ah, ich habe heute Nacht eigentlich gar nicht oder
ich
fast
weiß,
gar nicht geschlafen.
Ich bin von meiner Mutter.
Genau, und die haben dann in der Realität dann aber doch einige Stunden geschlafen. Es ist aber so, dass natürlich es auch sein kann, dass sie einfach mit weniger Schlaf auskommen. Jetzt ja, drei Stunden ich. Sind schon sportlich, muss man sagen, das ist schon sehr kurz. Von dem her wäre das etwas ungewöhnlich, aber theoretisch kann es natürlich schon sein, dass sie mit, ich sag mal, 5 oder 6 Stunden eben auskommen und deswegen dann auch am Tage keine größeren Probleme haben. Und ist das ja okay?
Fahrrad, ich mache Musik.
Ja.
Also ich bin eigentlich ziemlich aktiv, aber mit dem Schlafen, vielleicht liegt es daran, dass ich abends manchmal 8:30 schon ins Bett gehe und Fernsehen gucke.
Das könnte gut sein, ja. Also
und dann habe ich Kopfkino sowieso.
Ja, genau. Also da ist immer wieder die Empfehlung die, dass man sich quasi auch schon mal in Anführungsstrichen vorbereitet auf den Schlaf. Also letztendlich die Berieselung, will ich sie jetzt mal nennen, ja. etwas runterfährt, bevor man schlafen möchte. Mhm. Und dann kommt man häufig auch besser in den Schlaf und kann dann häufig auch länger schlafen. Ein zweiter Faktor, haben Sie eben schon selber gesagt, ist natürlich der, dass man auch immer so ein bisschen gucken muss, dass man abends und des Nachts dann auch kaputt ist, sage ich mal so. Also man sollte natürlich
kaputt,
am Tag auch
ja
ordentlich was tun.
Meine Nichte sagt immer, ich weiß nicht, wo du die Kraft hernimmst.
Ja, du bist doch schön.
Ja,
mit 85
klar,
ist das doch eine gute Sache.
Ja, ich finde das auch gut. Bloß mir macht das manchmal schon Angst, wenn ich höre, da wird man krank von, wenn man kaum Schlaf kriegt. Und das ist bei mir der Fall, aber ich bin nicht krank. Ich bin kerngesund.
Also ich sag mal so, wenn Sie es bis 85 geschafft haben, ohne jetzt größere Probleme zu bekommen, dann glaube ich, wird jetzt auch noch der Rest der Zeit, der Ihnen noch bevorsteht, gut laufen. Aber natürlich, das sind so die Dinge, die Sie noch ein bisschen vielleicht ändern können, dass man eben auch hingeht und dann wirklich irgendwann für sich den Schlusspunkt für den Tag setzt und sagt, okay, jetzt will ich schlafen gehen und dass man, ich sag mal, 1 Stunde, 1,5 Stunden vorher dann schon so ein bisschen runterfährt und eben dann nicht noch den spannenden Krimi guckt und dann direkt ins Bett gehen will. Das klappt in der Regel in der Tat nicht.
Ich vermute das auch, dass das Fernsehen ist.
Deswegen würde ich da empfehlen, dass Sie vielleicht so ein bisschen Zeit zwischen Fernsehen und dann ins Bett gehen bringen und dann wird das auch besser werden von den Stunden her.
Genau. Manchmal kommt es so, dass ich nachmittags, wenn ich dann Fernsehen gucke, auf einmal bin ich weg und weiß das Ende nicht des Films.
Ja, genau. Genau, aber das ist dann das, was ich vorhin sagte, dass man dann eben doch vielleicht ein bisschen den Schlafrhythmus ändern muss und darüber dann eben nochmal mehr Zeit des Schlafs in die Nacht verschiebt und dann am Tage fitter ist und länger am Stück wach bleiben kann.
Ja. Ich werde Ihre Worte in mich hinein
lassen.
Vielen
Dank,
Herr Doktor.
Gerne.
Alles Gute für Sie auch.
Ja, für Sie auch.
Tschüss. Danke Ihnen. Tschüss.
Danke.
Das war die Visite heute zum Thema gesunder Schlaf, was tun bei Schlafproblemen. Im Studio war unser Experte Dr. Tobias Freund aus dem Klinikum Siloa in Hannover. Er ist dort leitender Oberarzt in der Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin. Und wir sagen Ihnen, Schlafprobleme lassen sich behandeln. Suchen Sie sich Hilfe, damit Sie das Leben ausgeschlafen genießen können. Am Mikrofon war Melanie Tiltges. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und schlafen Sie gut.